NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
Um 15.30 Uhr mit Sönke Peters. Die Urteile zum Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke sind rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe wies alle dagegen eingereichten Revisionen zurück. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Johanna Adjale.
Vom BGH hieß es gebe keine Mängel in den von den Frankfurter Richtern getroffenen Feststellungen sowie Beweiswürdigungen. Das Oberlandesgericht der Hessischen Stadt hatte den Rechtsextremisten Stefan Ernst für die Tat im Januar 2021 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Der Mitangeklagte Markus H. wurde wegen eines Waffendelikts schuldig gesprochen, aber vom Vorwurf psychischer Beihilfe freigesprochen. Gegen die Urteile hatten sowohl der Generalbundesanwalt als auch die beiden Beschuldigten sowie die Nebenklage eingelegt. Die Verteidiger von Stefan Ernst wollten eine Verurteilung wegen Totschlags erreichen. Lübkes Witwe und seine Söhne hatten wiederum verlangt, dass der Prozess komplett neu aufgerollt wird, um möglicherweise mehr Klarheit über den Tathergang zu bekommen. Lübke war in der Nacht des 1. Juni 2019 in seinem Haus erschossen worden.
In Rostock-Lichtenhagen erinnert Bundespräsident Steinmeier zur Stunde an die rassistischen Gewalttaten von vor 30 Jahren. Geplant sind unter anderem Gespräche mit Schülern und Anwohnern in Lichtenhagen. Außerdem gibt es am Abend eine Gedenkveranstaltung im Rostocker Rathaus. 1992 hatten Anwohner und Neonazis das sogenannte Sonnenblumenhaus, in dem Asylsuchende und Arbeiter aus Vietnam untergebracht waren, angegriffen und teilweise in Brand gesetzt. Etwa 150 Menschen gerieten in Lebensgefahr. Bundeskanzler Scholz hat ukrainische Soldaten bei der Panzerausbildung in Deutschland getroffen. Bei einem Besuch auf dem Truppenübungsplatz Putlos in Schleswig-Holstein brachte er seine Bewunderung für ihren Einsatz zum Ausdruck. Aus Putlos Christian Wolf.
Die Männer, die hier seien, würden ihr Land verteidigen gegen die furchtbare Bedrohung, die durch den russischen Angriffskrieg entstanden sei, so Scholz. Wie viele ukrainische Soldaten zurzeit in Schleswig-Holstein ausgebildet werden, teilte die Bundeswehr nicht mit. Es sind aber nicht nur Soldaten, die an der Ostsee im Umgang mit den Flugabwehrpanzern geschult werden, sondern auch Freiwillige wie Ärzte oder Bäcker. Insgesamt dauert ihre Ausbildung 6 Wochen. Eine davon absolvieren sie auf dem Truppenübungsplatz Putlos. Hier lernen sie, mit dem Gepard auf Flugzeuge zu schießen. Da die Bundeswehr das Waffensystem bereits vor rund 12 Jahren ausgemustert hat, übernimmt die Schulungen der Hersteller selbst, das Münchner Rüstungsunternehmen Krauss-Maffei-Wegmann. Insgesamt erhält die Ukraine 30 Gepard-Panzer, die von der Bundesregierung finanziert werden.
Russlands Präsident Putin hat angeordnet, die Armee zu vergrößern. Ihr sollen im kommenden Jahr insgesamt mehr als 2 Millionen Menschen angehören. Das geht aus einem heute veröffentlichten Dekret hervor. Den Großteil der Armee stellen Vertragssoldaten und Wehrdienstleistende. Ihre Zahl soll demnach um 137.000 auf rund 1,15 Millionen erhöht werden. Eine offizielle Begründung für die Vergrößerung wurde nicht genannt. Russland hatte das Nachbarland Ukraine am 24. Februar angegriffen. Laut Kreml-Darstellung läuft in dem Krieg alles nach Plan. Internationale Militärexperten bescheinigen Russland jedoch ein nur schleppendes Vorankommen und gehen von hohen Verlusten der Truppe aus. In den Parteien der Ampelkoalition wächst die Kritik an der geplanten Gasbeschaffungsumlage. SPD-Chefin Esken forderte Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen auf, die wirtschaftliche Situation der Gasimporteure in den Blick zu nehmen, die von der Sonderabgabe gestützt werden sollen. Konzerne, die in anderen Sparten gutes Geld verdienen, müssten sich selbst helfen. Aus Sicht des FDP-Politikers Kruse sollten ausschließlich Unternehmen profitieren, die sich in einer marktgefährdenden Schieflage befinden. Um angeschlagene Gasimporteure zu stützen, sollen Verbraucher von Oktober an eine Umlage von 2,4 Cent pro Kilowattstunde bezahlen. Ob die Konzerne tatsächlich von Insolvenz bedroht sind, wird laut Ministerium nicht geprüft. Experten haben Deutschland ein durchwachsenes Zeugnis im Kampf gegen Geldwäsche ausgestellt. Ein Bericht der Financial Action Task Force kommt zu dem Schluss, dass zwar das Problembewusstsein da ist, es bei der Umsetzung aber hapert. Aus Berlin Mario Kubina.
Die Taskforce gilt als das wichtigste internationale Gremium zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Fachleute bescheinigen den deutschen Behörden auf Bundes- und Landesebene, Mechanismen für eine bessere Zusammenarbeit zu entwickeln. Und doch ist aus Sicht der Expertinnen und Experten noch Luft nach oben. Vor allem bei der Aufsicht im Nicht-Finanzsektor, also beispielsweise bei Immobiliengeschäften oder im Glücksspielgewerbe. Auf Landesebene gäbe es hier mehr als 300 Aufsichtsbehörden. Und die zu koordinieren, das bleibe eine Herausforderung. Wissenschaftler schätzen, dass in Deutschland Jahr für Jahr 100 Milliarden Euro aus kriminellen Quellen gewaschen werden. Zum Beispiel mithilfe von Immobilienkäufen.
Ein wegen gepanschter Krebsmedikamente zu 12 Jahren Haft verurteilter Apotheker aus Bottrop erhält seine Berufszulassung nicht zurück. Das hat das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen entschieden. Aus Gelsenkirchen Denise Friese.
Die Begründung der Richter lässt sich kurz zusammenfassen. Sie halten ihn für unwürdig und unzuverlässig und damit nicht geeignet, als Apotheker zu arbeiten. Er habe 1000-fach Krebstherapien unterdosiert und auch die Krankenkassen um Millionen betrogen. Als Apotheker müsse er aber für die Bevölkerung absolut zuverlässig und vertrauenswürdig sein. Ehemalige Krebspatienten sind erleichtert. Eine Frau aus Bottrop sagte, es sei fatal, wenn er irgendwann wieder in einer Apotheke arbeiten dürfte. Viele leiden auch besonders, weil Peter S. bisher immer geschwiegen hat.
Das waren die Nachrichten.